Guten Morgen erstmal, ich begrüße euch ganz herzlich und ich bin richtig froh, hier zu sein, denn dieser Reisegottesdienst, den habe ich mir ausgesucht. Ich habe gesagt, ich möchte mal nach Remetz wieder zurück, denn Remetz ist für mich ein kleiner Zuhause-Ankommen-Punkt. In dieser Gemeinde bin ich als Jugendlicher ganz oft gegangen. Jeden Sonntagabend war ich hier und durfte erleben, dass mein Wort oder unsere Worte, unsere Ideen der Jugend ernst genommen wurden. Dass ich wahrgenommen wurde, dass ich gehört wurde, dass ich ein Teil des Ganzen war. Und das macht eine gute Gemeinde aus. Dort, wo der Glaube an den liebenden Vater, das Vertrauen vorherrscht, dass die anderen es gut mit mir meinen, da liegt Gemeinschaft, die einen beflügelt. Und erleichtert und beschwingt, aus der Gemeinde zu kommen, das wünsche ich uns heute, dass wir sehen und erkennen, dass dieser Ort, diese Gemeinde hier ein Ort ist, wo ich für diese Woche ausgerüstet werde. Ich habe, als ich nachgedacht habe, Frieden, Jesus als Friedensbringer, habe ich an eine Geschichte gedacht aus dem Alten Testament. Im 1. Könige 3, 16 bis 28 wird eine Geschichte erzählt von einem König, der ganz weise handelt, der zwei Mütter vor sich stehen hat. Und die eine sagt, das ist mein Kind, und die andere sagt, nee, das ist mein Kind. Und er steht davor, ohne DNA-Test, ohne Zeugen, ohne belastbare Weise, muss Salomo kreativ werden, um die richtige Mutter herauszufinden und diesen Streit zwischen diesen beiden Frauen zu schlichten. Und das Schlichtwort, was Salomo benutzt, ist die Liebe. Er benutzt die Liebe, um herauszufinden, wem dieses Kind gehört. Ein Streit zwischen zwei Parteien zu schlichten, ist eine der schwersten Aufgaben auf der Welt. Denn jeder meint, ich bin im Recht und du hast Schuld. Und zum Einstieg möchte ich euch in eine Begebenheit hineinnehmen, in der ein Streit in einer Familie anklingt. Sie spielt in einer Küche einer Großfamilie. Zwei erwachsene Frauen stehen in der Küche und streiten sehr laut. Kannst du nicht aufpassen? Da ist Mama 5 Minuten weg und alles ist verbrannt. Du bist doch am Kochen, nicht ich. Warum soll ich deine Kohlen aus dem Feuer holen? Der Streit ist so laut, dass der Mann der jungen Frau draußen das mitbekommt, was in der Küche los ist. Er kriegt den kompletten Konflikt mit. Und was macht man als guter Mann? Man hält sich fern. Nein, er geht in die Küche. Und kommt in die Küche, sieht den dicken Rauch in der ganzen Bude. Und was macht er? Er geht hin, öffnet erstmal das Fenster und lässt die dicke Luft raus. Erstmal weg damit. Er hört sich seine Frau an, hört sich seine Schwiegermutter an, wie sie miteinander streiten, wer die Schuld für das verbrannte Essen in der Pfanne hat. Seine Frau sagt, meine Mutter hat nicht aufgepasst, obwohl sie in der Küche war. Ich musste zur Tür gehen und musste die Post entgegennehmen oder vielleicht war es doch Amazon und sie hat alles verbrennen lassen. Und die Schwiegermutter erwidert, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, geh nicht weg, wenn du am Kochen bist. Und jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass du alles verbrennen lässt. Du suchst die Schuld beim anderen, obwohl es deine Verantwortung war. Und dieser Streit schaukelt sich hoch. Und der Mann schaut die beiden an und sagt, stimmt, stimmt, ihr habt total recht. Erstmal ist wichtig, wer die Schuld hat. Die Schuldfrage muss zuerst geklärt werden, bevor alles andere passiert. Aber was wollen wir heute Mittag essen? Was wollen wir essen? Diese Geschichte habe ich von meinem Vater gehört. Sie ist so wirklich bei seinem Arbeitgeber passiert. Und ich beschäftige mich seit Wochen mit der Friedensthematik. Wie und mit welchen Mitteln wir Friedensbringer sein können. Diese Frage beschäftigt mich aus unterschiedlichen Gründen. Streit und Konflikt sieht man überall. Sei es der Konflikt mit den Nachbarn, der immer die Mülltonne direkt vor dein Auto stellt, damit du nicht rauskommst. Oder sei es der laute Nachbar, der mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts denkt, ach, ich mache jetzt mal richtig gut laut Musik an, dass alle im Haus wach werden. Da kann man schon echt tief durchatmen und sich überlegen, die Kleinen schlafen noch. Aber darüber hinaus gibt es Konflikte in dieser Welt, die mich über das hinaus beschäftigen. Sei es der Krieg im Nahen Osten, sei es der Krieg in Europa, sei es der Krieg in der ganzen Welt. Dabei stellt sich die Frage, wie kann der Weg zum Frieden aussehen? Und wie muss der Frieden sein, damit es wirklich ein echter Frieden ist. Konflikte und Streitigkeiten, die nicht geklärt werden, sorgen dafür, dass sie andere entscheiden müssen. Und die Liste der Beteiligten wächst immer mehr, immer mehr. Erst werden immer mehr Menschen in diesen Streit hineingezogen. Erst ist es die Familie, dann sind es die Freunde, dann sind es Nachbarn, Schlichter, Vermittler, Anwälte und irgendwann ist es das Gericht. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mir eine Dokumentation angesehen über Rechtsstreitigkeiten. Und da wurde eine Frage gestellt, was das beste Urteil wäre. Was ist das Beste, was dabei rauskommen kann? Und die Antwort des Anwalts war folgende. Das beste Urteil ist dann getroffen, wenn beide Parteien unzufrieden aus dem Gerichtssaal gehen. Denn niemand hat Recht bekommen. Der Gerichtssaal wird meistens unzufrieden verlassen, weil Rechtsfindung keinen Frieden finden will. Sie beendet ein Gerichtsverfahren. Sie beendet den Streit. Aber die Feindschaft, den Wut und den Zorn, der bleibt. Salomos Urteil sorgte dafür, dass die echte Mutter ihr Kind wiederbekommen hat. Aber es wird uns nicht erzählt, was nach dem Urteil passiert ist. Ob die beiden in Freundschaft auseinandergingen oder ob die eine Mutter sich doch lieber einen anderen Schlafplatz gesucht hat. Jesus handelt ähnlich wie Salomo, denn auch er macht offenbar, wer die Wahrheit vertritt und wer nur zerstören will. In der Bergpredigt sagt Jesus zu neuen Gruppen, dass sie sich glücklich schätzen dürfen. Er fängt immer wieder mit demselben Wort an. Glückselig sind die und bringt zum Ausdruck, dass ihr Handeln und Aushalten in der Welt den Himmel auf Erden bringt, Gottes Reich verkündigt. Und heute möchte ich mich auf einen Vers konzentrieren. Und das ist der Vers aus Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Jesus Christus als Friedefürst spricht dem Menschen eine Verheißung und einen Dank aus. Der dich schon mit dem Frieden ja einsetzt, der dich dafür stark macht, im Großen und im Kleinen, du bist Kind Gottes. Denn der Vater im Himmel nennt dich Sohn und nennt dich Tochter. Und ich finde das Schöne, Jesus macht keinen Druck. Er gibt keine Anweisungen, sondern beglückwünscht jene, die den Frieden zwischen den Menschen, zwischen verfeindeten stiften und herstellen möchten. Der Friedensnobelpreis, der mit so einer schönen Medaille gekrönt wird, wird jedes Jahr am 10. Dezember in Oslo verliehen. Es ist ein Aushängeschild für Politiker und Mächtige geworden, die sich für den Frieden in ihrem Land oder in der Welt verdient gemacht haben. Und wer diesen Preis erhält, hat es wirklich geschafft, dass seine Friedensbemühungen gesehen werden. Und doch liegt da ein Krux drin. Es soll nicht um den Preis, um die Anerkennung gehen, sondern um den Frieden. Der Friede zwischen Menschen soll sein Antrieb sein, nicht diese schöne Medaille. Und die Seligpreisungen versuchen in ihrer Fülle, diese Feindschaft zu durchbrechen. Jesu Worte an seinen Nachfolger zeigen, wie Jesus selbst handelte. Nicht um sich zu erhöhen, sondern um deutlich zu machen, Gottes Frieden auf Erden aussieht. Oh, das ist zu weit gegangen. Aber um deutlich zu machen, wie Gottes Frieden auf der Erde aussieht. Albert Schweitzer, der Theologe und Philosoph und Universalgelehrte und Arzt, hat in einfachen Worten Folgendes gesagt. Gewalt erzeugt Gegengewalt und endet in der Überbietung von Gewalt. Güte aber wirkt einfach und stetig. Sie entspannt Spannungen, löst Missvertrauen und Missverständnisse auf und erzeugt Stärke, die Güte im anderen. Erzeugt Stärke, die Güte im anderen. Deshalb ist die Güte zu wählen, denn sie durchbricht die Gewalt. Jesus geht den Weg der Güte und der Gnade. Er durchbricht die Feindschaft zwischen Mensch und Gott. Jesus' Worte und Taten sind radikal, wenn er uns in Matthäus 5, 28 bis 45 Folgendes zumutet. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen die Menschen, die euch Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihr auch die andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm noch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sage nicht nein. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage euch, liebe deine Feinde, bete für sie, die dich verfolgen. So werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Und genau diese Feindesliebe lebt Jesus für uns vor, als er im Garten Gethsemane, als er sich festnehmen ließ, Folgendes tat. Herr, sollen wir mit das Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer mit einem hohen Priester unterstand und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hör auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Er heilt den Menschen. Sich zum Zorn oder der Gewalt hinzureißen, fällt leichter als zu heilen. Denn Heilung braucht Monate, manchmal auch Jahre. Aber eine Verletzung kann im Moment passieren, ganz schnell. Schnell und ohne viele Vorbereitungen greifen wir zum schärfsten Schwert und verletzen einander mit Worten und hauen darauf, der nicht mundtot gemacht werden will. Ganz intuitiv geschieht dies. Der andere soll den Schmerz spüren, den ich erlitten habe. Er soll auch leiden, ganz nach dem Tag, ganz nach dem Gedanken, Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du sollst sehen, was passiert ist. Doch Jesus heilt den Soldaten der Tempelwache und lässt sich festnehmen, verurteilen und hinrichten. Er durchbricht die Gewalt der Feindschaft, indem er gewaltlos und freundlich auf den Angreifer zugeht. Der Friedefürst reagiert in Frieden, aber er reagiert auf die Angriffe. Denn er entwaffnet die Täter mit der Wahrheit und deckt die Ungerechtigkeit zwischen den Menschen auf. Diese Reaktion, dieses Handeln Jesu dürfen wir nicht vergessen. Der Friedefürst ist kein passiver Pazifist, der alles Stumme sich still über sich ergehen lässt. Jesus reagiert auf die Missstände seiner Zeit. Er toleriert die Missstände nicht und benennt das Unrecht. Aber er handelt gewaltlos. Jesus rüttelt die Menschen auf und weist auf die Wahrheit hin. Denn wer die Wahrheit kennt, der wird durch sie befreit. Wir dürfen uns nicht billigen Frieden zufrieden geben, aber die Kosten von Wahrheit und Gerechtigkeit entstehen und darauf muss man sich auch einlassen können. Denn wenn Frieden geschlossen wird, einseitig, dann wird der andere nicht aufgeben. Es gibt ein Sprichwort, Friede ist nur dann, wenn beide zum Frieden Ja sagen. Und das ist nun mal der schwierige Weg. Jesus, und als Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, setzt er sich dafür ein, dass die Menschen nicht mit Gott in Feindschaft leben. Er hat ihnen klargemacht, hey, hier ist das Haus des Friedens. Hier ist keine Räuberhöhle, sondern ein Ort der Begegnung. Dort, wo Menschen mit Gott in Verbindung treten, mit ihm beten, mit ihm reden, das, was auf ihrem Herzen ist, nahelegen. Die eigene Stimme gegen das zu erheben, das den Frieden der Gemeinschaft mit Gott zerstört, ist unsere Pflicht. Dort aufzustehen, ja, wo Unfrieden herrscht. Ich war mal in einer Gemeinde und am Ende des Gottesdienstes kam er auf mich zu und sagte, das, was du da gerade gesagt hast über den Frieden, das habe ich gelebt. Und ich habe gemerkt, dass das etwas verändert hat in der Gemeinde. Der Friede ist wirklich gekommen. Der Friede muss verteidigt werden. Denn es reicht nicht aus, selber nicht das Böse zu tun, sondern wir müssen Menschen daran hindern, mit dem Bösen weiterzumachen. Jesus setzt sich für den Frieden ein, indem er das Unrecht benannte, den Schmerz und das Leid linderte und dem Nächsten diente. Der Friedefürst Jesus konnte und kann auf Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Welt nicht gelassen einfach sagen, ja, passiert schon irgendwie. Aber er kann gelassen in diesen Kampf hineingehen. Denn er geht durch diesen Kampf hindurch und überlebt das Böse. Wir können das Böse nicht auslöschen, aber wir können in Jesus das Böse überleben und die Folgen lindern. Ein Zitat von Gandhi unterstreicht, welche Bemühungen für den Frieden notwendig sind. Wenn ihr wahren Frieden in der Welt erlangen wollt, müsst ihr mit euren Kindern anfangen. Wenn ihr wahren Frieden in der Welt erreichen wollt, müsst ihr mit euren Kindern anfangen. Der Friede beginnt im Kleinen, im Unscheinbaren, dort, wo wir uns Zeit nehmen und Ungerechtigkeit und Lügen aufdecken und erklären, wie es anders sein kann. Nicht sagen, es ist falsch, sondern sagen, okay, prügelt euch nicht, die beiden Jungs, ihr kriegt das auch zusammen mit den Autos. Dort, wo ich mir Zeit für meine Geschwister, für meine Kinder nehme und ihnen Liebe, Achtung und Gnade entgegenbringe, da kann Frieden entstehen. Und dieser Friede zieht sich dann weiter, weil mein Sohn oder mein Geschwister, mein Bruder, meine Schwester diesen Frieden ja nicht nur dort hält, sondern sie zieht ihn in ihre Gesellschaft hinein, in ihre Beziehung hinein. Dort, wo ich mir Zeit nehme, meine Geschwister, da kann der Frieden entstehen. Und sich für den Frieden einzusetzen, bedeutet anders zu handeln, als wir es tagtäglich in der Welt sehen. Salomos Vater David erwähnt in einem Dankpsalm, wie gelingendes Leben und Frieden von uns ausgehen kann. Ich lese uns die Verse 12 bis 15 aus Psalm 34 vor. Kommt, ihr Lungenleute, und hört mir zu. Ich will euch beibringen, wie man in Ehrfurcht vor den Herrn lebt. Wer möchte sich nicht am Leben erfreuen und seine Tage im Glück zubringen? Dann hüte deine Zunge vor der bösen Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten. Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und setze dich dafür ein. Davids Worte haben über Jahrhunderte lang nichts an Bedeutung verloren. Freude und Glück im Leben beruhen auf dem Frieden mit deiner Umgebung. David spricht die jungen Menschen an, aber er spricht auch die älteren Menschen an. Du kannst den Frieden deinen Lebenswegen mitgestalten. Deine Taten in Bezug auf Gott und den Menschen prägen dein Leben. Dein und unser Friede hängt davon ab, wie du deine Beziehungen lebst, wie du sie wertschätzt und wie du sie pflegst. Es ist die Frage nach dem Wie. Wie gestalte ich meine Beziehungen? Was ist mir wichtig? Die Grundlage von David und Salomos Frieden ist die Beziehung zu Gott. Alles kommt von Gott her und alles soll zu Gottes Ehre dienen. Sich bewusst zu machen, dass wir auf Gott angewiesen sind, verändert die Blickrichtung. Ich schaue nicht mehr auf mich, auf meine Belange, sondern ich schaue auf Gott und was für den Frieden nötig ist. Davids Rat, halte dich fern vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und setze dich für ihn ein, soll uns Mut machen, diese Welt aktiv zu gestalten. Ich muss jetzt mal gucken. So, diese Taube wollte ich haben. In vielen Bildern wird die Friede mit einer weißen Taube dargestellt. Solch eine weiße Taube steht am Anfang nicht so hübsch aus. Da können wir mal zurückscrollen. So sehen weiße Tauben aus, wenn sie geschlüpft sind oder wenn sie langsam wachsen. Und so eine Taube sieht nicht schick aus. Sie sieht eher hässlich aus. Und wenn sie ganz klein ist, ist sie so gelbes Knäuel ist das. Und die kann auch am Anfang gar nichts und ist total zerbrechlich. Also muss man echt aufpassen, dass man diese Taube nicht kaputt macht. Und wer den Frieden zwischen sich und anderen Menschen oder anderen Gruppen gründen will, der muss auf sein Privileg verzichten und auf den anderen zugehen. Und zeigen, dass der andere ihm wertvoller ist als der Konflikt und das eigene Recht. Um den Frieden in den Händen zu halten, bedarf es Entschlossenheit, zuzupacken und Feingefühl, dieses, was man in den Händen hält, nicht zu zerdrücken, nicht zu zerquetschen. So eine Taube, wenn du die festhältst, die will weg. Die will einfach aus deinen Händen. Das heißt, du musst sie festhalten, aber du darfst sie auch nicht zu doll dran festhalten, dass sie dich verletzt, zerstört wird. Und diese Taube meines Vaters ist die gefährdetste Taube in seinem ganzen Schlag. Denn wenn sie rausfliegt und im Schwarm unsere Häuser zieht, dann kann ich immer sagen, da ist sie, da ist sie, da ist sie, weil sie aus allen heraussticht. Und trotzdem lässt mein Vater sie jeden Tag wieder fliegen und ins Haus ziehen. Denn nur in der Luft, nur wenn sie ihre Kreise zieht, entfaltet sie ihre Schönheit. Dann kann man sehen, wie sie mit den Flügeln klatscht, wie sie richtig Freude hat am Leben. Der Apostel Paulus beschreibt im Römerbrief 12, 18 bis 21, wie wir diesen Frieden miteinander leben können. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht Selbstrache, meine Lieben, überlasst es vielmehr der Gerechtigkeit, den gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du etwas für ihn tust, häufst du glühende Kohlen auf seinem Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Überwindet das Böse mit dem Guten, indem wir all unsere Kraft und Können einsetzen, dass das Böse sich nicht ausbreitet, dass das Böse nicht alles einnimmt. Dort, wo uns das gelingt, diese negativen Gedanken des Zorns, der Rache loszulassen, da besteht die Chance auf Frieden. Da können wir den Frieden aufkeimen sehen. Und so beginnt der Friede Gottes, Kreise zu ziehen, wenn wir bereit sind, uns für den Frieden einzusetzen und die Kosten für wahren Frieden zu tragen. Jesus und viele in der Friedensbewegung ließen ihre Leben für den Frieden. Ihnen war der Preis nicht zu hoch. Sie bezahlten ihn, damit ihre Kinder, damit die Kinder dieser Welt den Frieden erleben. Und ich finde, das Wort Frieden ist für manche nur ein Wort, weil es nicht gefüllt ist. Sie kennen keinen Frieden. Denn haben sie diesen Frieden nie erlebt, nie in der Familie erlebt, nie in der Gesellschaft erlebt. Und sie kennen eigentlich nur den Kampf, nur das Gegeneinander. Und Jesus füllt den Frieden mit Hingabe und Aufgabe für Freunde und Familie und Feinde sogar. Jesus motiviert uns, Barmherzigkeit und Zuwendung zu Gott, den Frieden in diese Welt zu tragen. Friedensstifter zu sein bedeutet, eine innere Haltung einzunehmen, dass ich in meiner Macht alles dafür tue, damit die Wahrheit und die Barmherzigkeit zwischen den Menschen herrscht. Und dafür brauchen wir aufrichtige Herzen und die Beziehung zu Gott, damit wir echten Frieden, ja, Menschen weitergeben können. Jeder von uns kann ein Teil davon sein, um diesen Frieden in diese Welt zu bringen. Wenn wir unseren Blick nicht auf uns richten, sondern auf das Gemeinsame richten. Das Heil, der Shalom, den Jesus uns bringen will, ist ein Geschenk Gottes. Gott schenkt uns seinen Frieden und macht uns damit zu Friedensstiftern, indem wir diesen Frieden weitergeben. Und natürlich sind wir nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Wir alle haben Fehler. Manchmal gehe ich total aus der Luft, wegen Kleinigkeiten. Aber dieses Unperfekte wird durch Jesu Tod und Auferstehung weggenommen. Wir leben jetzt in dem Frieden Gottes. Es besteht keine Feindschaft zwischen Gott und mir mehr. Und wenn du Jesus Christus in dein Herzen angenommen hast, besteht auch keine Feindschaft zwischen dir und Gott mehr. Und wir leben in diesem Frieden, in dieser Freiheit, dass ich genug bin, dass ich perfekt bin vor Gottes Augen. Und ich brauche mich nicht mehr verteidigen, ich muss nicht mehr gegeneinander kämpfen, sondern Gott nimmt mich an die Hand und sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich finde diesen Satz sehr zutreffend. Wir können das Böse nicht auslöschen. Das haben viele Menschen schon versucht. Aber wir können in Jesu das Böse überleben und die Folgen lindern. Jesus sagt mit, glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden meine Kinder heißen. Alles ist gut. Dein Friede kommt von Gott her. Du bekommst ihn geschenkt. Du als Kind Gottes hab keine Angst vor der Gewalt der Welt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Im gewaltlosen Opfer Jesu liegt der Weg zum Frieden. Jesus nimmt die Gewalt auf sich, um uns die Frucht zu nehmen. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Somit nahm er auf sich alle Verletzungen, alle Schuld und das Versagen der Welt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen, damit wir in Gottes Frieden leben. In diesem Frieden, den Gott uns durch Jesus schenkt, dürfen wir leben. Wir dürfen den Frieden mit Gott annehmen und auf unsere Welt wirken lassen. Und ich finde, diese Zauber, wenn du sie in den Händen hältst, also symbolisch jedenfalls, dann möchte ich dich Mut machen, Mut zuzupacken und fein für dich festzuhalten. Denn der Friede der Welt braucht unser aller Hände. Und wenn ich so an diesen Frieden denke, den ich mir manchmal vorstelle, wie Menschen miteinander fröhlich in einen Gottesdienst gehen und nicht mit grummigem Magen reingehen, sondern den mag ich überhaupt gar nicht, dann wünsche ich mir, dass wir von Gott verändert werden. Dass wir Jesus Christus im anderen sehen. Dass wir erkennen, den da hat Gott so sehr lieb, genauso wie mich. Was kann ich den da nicht mögen? Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Liebe, die uns der Herr gibt, einfach ja, annehmen und weitergeben können. Und wie schön ist das, wenn man seine Liebe an seine Kinder weitergeben kann, dann muss es doch auch möglich sein, an seine Geschwister das weiterzugeben. Und um diese Liebe soll es im nächsten Lied auch gehen. Ich liebe dich, Herr. Wir singen jetzt zusammen Ich liebe dich, Herr, das Monatslied. Amen.